Es gibt ja den Spruch, Lügen haben kurze Beine. Und mit dem meint man ja, dass Lügen in der Regel oder sehr oft relativ schnell ans Licht kommen. Und wir haben in der Ferien mit unseren Jungs zusammen das Spiel Meiere gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht es eigentlich ums Lügen. Man tut das so mit einem Würfel, man hat zwei Würfel und einen Becher und dann tut man so versteckt würfeln und schaut. Und dann sagt man die Zahl, die man gewürfelt hat und geht zum Nächsten weiter, verdeckt. Und der Nächste muss dann entscheiden, oder? Hat jetzt der vorher die Worte gesagt oder nicht? Und wenn er es glaubt, dann muss er weiter würfeln und muss eine höhere Zahl haben als der, der vorher dran war. Und wenn er eine tiefere hat, dann muss er so überzeugend wie möglich eine Lüge sagen und das Falsche sagen und das weitergeben. Und es war herrlich, das mit unseren Buben zu spielen. Der Jünger, vor allem unser jünger Sohn, als er begriffen hat, dass er fliegen darf, das hat er schon mal ganz lustig gefunden und grandios. Und dann hat er sich jedes Mal wirklich kaputt gelacht, wenn er geschummelt hat und dann nachher hat es ihm geglaubt. Er hat das so lustig gefunden. Hat sich damit aber gleichzeitig auch gerade verraten. Beim Meiern ist es ja so, dass die Lügen relativ schnell aufgedeckt werden. Ausser man hat das Glück und der andere glaubt einem das. Es gibt natürlich auch viel subtilere Formen von Lügen in unserem Leben, die viel schwerer zu durchschauen sind. Man sagt allgemein, gute Lüge ist verkleidete Worte. Also dann, wenn es in einer Lüge einen grossen Anteil Worte hat und nur einen kleinen Anteil Lüge, sind das die besten Lügen. Einfach, wenn ihr so einen Tipp haben wollt zum Thema, wie lüge ich gut? Weil, sind wir ehrlich, so Lügen, die nichts mit meinem Leben zu tun haben, die werden mich nicht wirklich beschäftigen. Also wenn jemand kommt und sagt, hey, ich bin so überzeugt, dass der Elvis Presley immer noch lebt, dann werde ich wahrscheinlich wegen dem, das will mich jetzt nicht tief in meiner Seele beschäftigen. Und wenn jemand kommt und sagt, hey, ich bin jetzt sowas von sicher, dass die Erde wirklich flach ist, werde ich wahrscheinlich auch keine schlaflose Nacht darüber haben, obwohl es Leute gibt, die das wirklich glauben. Aber es wird ein bisschen heikler. Stell dir mal vor, du schaffst irgendetwas, es klingt dir nicht und dann kommt jemand und sagt, ich habe es gewusst, aus dir wird nie etwas. Du machst immer alles falsch. Das ist auch eine Lüge, dass du immer alles falsch machst. Aber diese Lüge kann ein Gedanke sein, der sich in deinem Kopf festsetzt. Und das nächste Mal, wenn dir wieder etwas misslingt, denkst du, stimmt, der Letzte hat mir doch gesagt, ich mache alles falsch und aus mir wird nie etwas. Und der Gedanke kann sich langsam entwickeln bis hin zu einer Überzeugung, wo du von dir selber denkst, dass du tatsächlich nichts kannst und dass du es nie zu etwas bringst. Also das Problem ist, der Psychologe David Banner hat es so formuliert, wir erzählen nicht so sehr Lügen, wir leben sie. Das Problem ist nicht nur das, was wir sagen, sondern noch das grössere Problem ist, wenn wir anfangen, Lügen in unseren Gedanken zu einer Überzeugung werden lassen, die wir dann auch ausleben. Warum reden wir eigentlich überhaupt über Lügen in den nächsten Wochen? Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen für da. Wir tun damit so nach der Sommerpause, tun wir hier in der Lenzkirche irgendein Thema lancieren, wo wir den Eindruck haben, ist wichtig für uns als Kirche. Vielleicht erinnert ihr euch, vor zwei Jahren haben wir angefangen darüber zu reden, von dem Weg von Jesus, auf dem Weg von Jesus. Wir haben darüber geredet, dass wir nicht nur einfach so Überzeugungen glauben, es geht nicht nur um Sachen, wo wir in unserem Kopf Ja sagen dazu, sondern es geht um einen Weg, wo wir Jesus nachfolgen, einen Lebensstil, Lebensgewohnheiten, wo sich auch anfangen, unser Leben verändern, wo wir Jesus ein Stückchen weit auch ähnlicher werden. Und wir haben über das immer wieder geredet in den letzten zwei Jahren. Dann vor einem Jahr haben wir eine längere Predigtreihe über den Heiligen Geist. Die Person, die uns Kraft gibt, die uns befähigt, so zu leben, wie Jesus sich das gedacht hat. Die uns führt auf dem Weg von Jesus. Und heute möchte ich, oder wir möchten dieses Jahr eine Reihe machen zu den, ich sage mal, Widerständen auf dem Weg von Jesus. Weil, sind wir ehrlich, das Leben mit Jesus ist ja nicht einfach nur immer ein Schocki essen, Kuchen essen, Pudding, irgendetwas. Sondern es ist manchmal recht herausfordernd. Und ich bin sicher, wir kennen alle die Kämpfe in uns, dass wir denken, oh, es läuft gerade so wahnsinnig viel. Komm, die Zeit mit Jesus, dann geht sie halt über Bord. Und am sonntigen Gottesdienst, das ist auch zu anstrengend. Oder wir haben die Zeiten, wo wir so unfassbar grosse Sorgen und Ängste in uns haben und uns fragen, von wo kommt das eigentlich? Wir wissen es doch besser. Von wo kommen die Widerstände, die Herausforderungen in unserem Leben? Und die Bibel im Neuen Testament, die redet von drei Gegnern. Drei Gegner von unserer Seele, könnte man sagen. Drei Gegner auf dem Weg mit Jesus. Der erste Gegner ist der Teufel. Der zweite Gegner ist das Fleisch. Und der dritte Gegner ist die Welt. Ich bin mir sehr bewusst, wenn ich jetzt die Begriffe mal so raushaue, dass alle von uns irgendwelche Vorstellungen haben, die mit dem verbunden sind. Vielleicht denkst du an irgendwelche dunkle Fratzen oder seltsame Phänomene, Träume, dunkle Träume, die man haben kann, wenn man so an den Teufel denkt. Beim Fleisch denkst du vielleicht an irgendwelche sinnliche Gelüste und so weiter. Vielleicht gehörst du auch noch zu dieser Generation, wo man gesagt hat, gewarnt hat, hey, das Kino und das Radio und das Tanzen, das ist gefährlich von der Welt her. Ich meinte, dass all die Vorstellungen, die wir jetzt im Kopf haben, gewisse Worte drin hat, gewisse Herausforderungen sind, gewisse von diesen Gegnern. Aber ich meinte, dass unser Kampf sich nicht so sehr gegen so Äußerlichkeiten wendet, sondern dass eben der Kampf in unseren Gedanken anfängt. In unseren Gedankengängen, in unseren Gedankenmustern, in unseren Festlegungen, die wir im Kopf haben. Wir kämpfen nicht so sehr gegen Äußerlichkeiten, sondern wir kämpfen, würde ich sagen, gegen Lügen, die sich als Wort verkleiden in unserer Welt. Und die Predigtreihe, die vierteilige, die basiert auf einem Buch, wie so oft, wenn ihr von mir etwas hört. Ein Buch von John Mark Comer, das heisst Live No Lies. Das heisst auch auf Deutsch Live No Lies. Irgendwie seltsam, aber eigentlich auch gut. Es heisst auf Englisch so und es heisst auf Deutsch so. Das ist sehr empfehlenswert und vieles wird aus dem Buch auch sein, dieser Predigtreihe. Es gibt auch noch ein anderes Buch zum Thema Lügen, das heisst Leb deine Wahrheiten und andere Lügen. Das ist auch empfehlenswert. Das hier ist ein bisschen theologischer, ein bisschen philosophischer. Das ist ein bisschen einfacher geschrieben mit noch mehr so Alltagsgeschichten drin und so. Einfach, wenn ihr gerade nicht wisst, was lesen. Die Hauptaussage von dieser Predigtreihe und auch die Hauptaussage von dem Buch eigentlich von John Mark ist, ich habe es einmal so formuliert, was uns schaden will, sind trügerische Ideen. Und zwar, das sind trügerische Ideen, die vom Teufel kommen. Und die werden dann, die stimulieren verkehrte Wünsche in uns, die werden verstärkt durch verkehrte Wünsche, die wir so haben im Leben. Und werden normalisiert in einer gottfernen Gesellschaft. Ich schreibe da mal gottferne Normen. Und vielleicht seht ihr jetzt, was zu was passt. Die trügerischen Ideen gehören zum Teufel. Die verkehrten Wünsche gehören zu unserem Fleisch. Über das reden wir dann noch. Und die gottfernen Normen gehören zu unserer Welt, in der wir leben. Und wir werden in den nächsten Wochen über diese drei Themen ein bisschen ausführlicher reden. Und was das mit unserem Leben zu tun hat, was das mit der heutigen Zeit zu tun hat. Ich werde heute eine Grundlage legen und über eins, ich sage mal, von den Paradebeispielen reden in der Bibel, von Geschichten, wo wir sehen, wie Ideen Macht haben. Und das ist eben die Geschichte vom sogenannten Sündenfall, wo der Reto uns schon Teile davon vorgelesen hat. Ich meine, viele von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Die Geschichte fängt so an, ich lese nochmal die ersten drei Verse, dort heisst es, die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ich will zuerst über Taktik reden. Die uralte Taktik vom personifizierten Bösen in dieser Welt. Da wird von einer, ist die Rede von einer Schlange, später in der Bibel wird das personifizierte Böse als Teufel oder auch als Satan bezeichnet. Über das reden wir dann ausführlicher noch ein bisschen nächste Woche. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte liest und es ist da die Rede von einer redenden Schlange. Vielleicht hast du ein bisschen Mühe mit dem. Vielleicht denkst du auch eher so, das klingt eher so ein bisschen nach Harry Potter oder sonst nach einem Fantasy-Roman. An dieser Stelle tun wir manchmal so, wir Menschen heutzutage im 21. Jahrhundert, wie wenn wir ganz genau wüssten, dass eigentlich so etwas ja gar nicht möglich ist. Dass wir ja schlauer sind als die Leute früher. Vielleicht hast du das schon gehört, dass Leute sagen, ja, das haben sie halt früher geglaubt. Und das ist das, was der C.S. Lewis, ein grossartiger Philosoph, er hat gesagt, er hat das als chronologisches Snobismus bezeichnet. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir immer das Gefühl haben, die früher, das sind so leichtgläubige Menschen gewesen. Ich meine, die haben noch so Zeug geglaubt wie eine Schlange, die redet und dass Jesus von den Toten verstanden ist und so Zeug. Ich meine, wir heutzutage, die aufgeklärten, wissenschaftlich so fortschrittlichen Menschen, wir wissen doch, dass das alles nicht möglich ist. Aber Freunde, auch in der Antike haben die Leute gewusst, dass eine Schlange in der Regel nicht redet. Auch die haben gewusst, dass das ein übernatürliches Phänomen ist und nicht einfach etwas, was jeden Tag passiert, dass eine Schlange an dir vorbeiläuft und dir irgendetwas zuzischt. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das Gefühl haben, wir heutzutage wissen so viel besser, wie die Welt funktioniert, als die Leute in der Antike. Und wenn dich das stört und du Mühe hast mit einer redenden Schlange, dann schau doch, wie dahinter und die Aussage dahinter ist, dass das personifizierte Böse da aktiv in die Menschheitsgeschichte eingreift. Da redet das Böse zu den Menschen. Das ist die Aussage da dahinter. Und ich glaube, interessanter als dass es eine Schlange ist, die redet, ist die Taktik, die der Teufel anwendet, indem er zu den Menschen redet. Er spricht nämlich Eva an, wo sie allein ist. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber es scheint, wie wenn Adam nicht rum gewesen wäre oder gerade Musik gehört hat und darum abgelenkt war. Wir wissen auch nicht ganz genau, wo Gott war. Gott ist erst irgendwie am Abend wieder auftaucht. Also Eva ist ziemlich allein. Und in dieser Einsamkeit, wo sie allein ist, ist sie offensichtlich empfänglicher für Lügen, für trügerische Ideen vom Teufel. Und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, das liegt nicht an ihrem Geschlecht. Ich sage nicht, dass Frauen empfänglicher sind für Lügen als Männer, weil der Adam hat später gerade so einfach von dieser Frucht gegessen wie die Eva. Man könnte sogar es umdrehen und sagen, das ist ein bisschen provokativ, bei der Eva hat es immerhin das seltsame Phänomen von einer redenden Schlange gebraucht, dass sie von dieser Frucht gegessen hat. Also da hat sich das Böse ziemlich viel müssen überlegen. Beim Mann hat es eine nackte Frau gebraucht, dass er die Frucht genommen hat. Ja, okay. Das war vielleicht ein bisschen böse. Später dann, wo Gott mit dem Adam über die Situation redet, sagt der Adam folgendes. Er sagt, die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast. Also die Frau ist das Problem, das du mir zur Seite gestellt hast. Die hat mir die Frucht, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Also der Adam schiebt dort die Schuld ab auf die Eva. Die Eva schiebt die Schuld ab auf die Schlange. Der Adam schiebt auch die Schuld ab auf Gott. Typische Situation, auch in Beziehungen, dass man die Schuld abschiebt auf andere und nicht die Verantwortung übernimmt für das eigene Tun. Aber was da der wichtige Punkt ist, den wir nicht verpassen dürfen, ist, wenn wir allein sind, wenn wir allein sind und wir haben keine Menschen um uns herum, die uns die Worte und die Weisheit und die Worte von Gott vorleben und entgegenheben, dann sind wir grundsätzlich empfänglicher für Lügen und für trügerische Ideen vom Bösen. Dann fallen wir eher rein auf das. Und interessant ist auch bei der Taktik vom Teufel, er kommt ja nicht mit der grossen Waffe, er kommt ja nicht mit dem Kalaschnikow hinter einem Baum führen oder mit dem Panzer, sondern er tritt ganz freundlich auf. Die Schlange tritt ganz zurückhaltend auf. Und da sehen wir, dass eben die Schlange listig war, so wird sie beschrieben im ersten Vers. Im Hebräischen heisst sie eigentlich hinterlistig und falsch. Sie kommt nicht und schimpft über Gott, was ist das für ein blöder Gott und so weiter. Sondern sie kommt und stellt einfach eine Frage. Stellt einfach eine Frage, die Zweifel schürt. Vers 1. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Es ist nur eine Frage. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Aber hinter der Frage steckt eine Idee, die grosse Konsequenzen hat. Hinter dieser Frage, hat Gott wirklich gesagt, steckt die Annahme, dass es Gott nicht so gut meint mit der Eva. Dass Gott der Eva etwas vorenthaltet. Es fängt an mit ganz subtilen Zweifeln, das ist die Taktik vom Teufel, wo später zu Lügen verstärkt werden. Und der Punkt ist mir ganz wichtig, habe ich den formuliert. Die Lügen, die wir in unserem Leben glauben, die fängt in den allermeisten Fällen mit ganz subtilen Fragen und Zweifeln an. Habe ich wirklich genug? Müsste nicht die und die Person mir ein bisschen netter begegnen? Habe ich eigentlich dort und dort alles richtig gemacht? Alles Fragen, die aber subtile Zweifel in uns schüren. So fängt es an. Das ist die Taktik vom Teufel. Zurück zu der Geschichte. Die Eva ist eigentlich zuerst noch, tut sie noch dagegen haben, so auf die erste Frage. Ja, eben, hat Gott gesagt, dürft ihr nichts essen? Sagt sie, nein, nein, selbstverständlich nicht. Wir dürfen von allen Früchten essen, nur von dem einen Baum nicht und so. Und dann legt die Schlange eine Schippe drauf und jetzt kommt die eigentliche Lüge. Sie sagt, die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben. Vers 3, Vers 4 und 5. Zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Was die Schlange da sagt, ist folgendes. Sie sagt, Gott ist denn im Fall nicht so gut, wie er euch immer vorgibt. Er hat doch etwas Gutes vorenthalten. Und sowieso, ihr müsst endlich euer Glück in die eigene Hand nehmen. Ihr müsst endlich selber aufstehen und etwas tun für euer Glück. Ihr müsst selber für euch schauen, macht dein Ding und lasst doch den Gott einfach auf der Seite. Der hat dir doch sowieso nichts mehr zu sagen. Und Freunde, das ist die Mutter von allen Lügen. Die Lüge hinter allen Lügen, die wir überhaupt kennen auf dieser Welt. Weil der Teufel hat eine doppelte Absicht. Erstens einmal sagt er, werdet unabhängig von Gott. Ihr braucht keinen Gott, ihr seid doch selbstständig und gross genug. Und die zweite Taktik oder der zweite Inhalt ist, dass sie sagt, und wisst ihr was, ihr selber könnt definieren, was gut und böse ist in dieser Welt. Ihr seid doch genug gross, ihr wisst doch, was gut und schlecht ist für euch. Und Freunde, das ist die Lüge, die sich über all die Jahrtausende von unserer Menschheitsgeschichte immer und immer wieder weiterpflanzt und in allen möglichen verschiedenen Formen und Farben in unserer Welt wiedergibt. Menschen, die sagen, weisst du was, ich brauche doch keinen Gott, ich brauche doch keinen Schöpfer, ich bin doch unabhängig, ich weiss doch, wie es läuft in dieser Welt. Und wir sind immer und immer wieder dran, das Gute und das Böse neu zu definieren. Wir sagen dem Guten böse und dem Bösen gut. Sachen, die mal noch böse gewesen sind, sind heutzutage plötzlich gut und umgekehrt. Ich mache da nicht mehr Beispiel. Und wenn wir genau anschauen, dann sehen wir, in dieser Geschichte geht es nicht nur einfach um eine sprechende Schlange und eine Frucht und irgendeine oberflächliche Geschichte, sondern da geht es um den Kern, das Innerste vom Menschsein. Die Schlange greift mit ihrer Lüge den Kern von uns Menschen an, von dem, was es bedeutet, Mensch zu sein. Es gibt nämlich so drei Fragen, wo man sagen kann, die beschäftigt die Menschheit, seit es uns Menschen gibt. Und das sind die drei Fragen, man kann die immer ein bisschen unterschiedlich formulieren, aber die erste Frage ist, wer ist Gott? Oder gibt es Gott überhaupt? Die zweite Frage ist, wer ist der Mensch? Wer bin ich? Und die dritte Frage ist, was ist das gute Leben? Die Fragen beschäftigen uns, die Menschheit, seit es uns gibt. Und die Antwort von der Schlange auf diese drei Fragen ist einfach. Bei der Frage, wer ist Gott, antwortet der Teufel mit diesen Lügen: Gott ist ein liebloser Tyrann. Er tut dir etwas vorenthalten. Er gibt dir nicht alles, was er für dich parat hätte. Darum kann man ihm nicht trauen. Auf die zweite Frage, wer ist der Mensch, ist die Lüge: Du bist kein von Gott geliebter Mensch. Du hast auch nicht einen Schöpfer über dir, sondern du kannst endlich frei sein, du kannst selber dein Herr und dein Gott sein und du kannst dein Ding machen. Such dein eigenes Glück, lebe deine Träume und wirst glücklich so. Und auf die dritte Frage, was ist das gute Leben, wäre die Antwort oder die Lüge: Das gute Leben ist dort zu finden, wo du deine Träume erfüllst, wo du dein Ding machst und sicher nicht bei Gott. Dem kannst du nicht vertrauen, dass er es gut meint mit dir. Da sehen wir, es geht wirklich um den Kern von uns Menschen, vom Menschsein in dieser Geschichte. Darum ist die Geschichte so wahr. Darum hat die Geschichte über Jahrtausende die Menschen immer wieder zu tiefst innen bewegt, weil sie genau das wiedergibt, was wir heute noch erleben. Und die Lüge vom Teufel, das sehen wir eben hier, die trügerischen Ideen, werden dann verstärkt oder stimulieren verkehrte Wünsche in der Eva. Es heisst dann so schön im Vers 6, die Frau sah, die Früchte waren so frisch und lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon, der hat fertig Musik gehört, da aß auch er von der Frucht. Die Früchte haben lecker ausgesehen. Wer von uns isst nicht schon mal gerne etwas Feines? Hey, und dann machen sie noch schlau. Dann bist du noch eine angesehene Person, wenn du von diesen Früchten gegessen hast. Wie auch immer das genau dann soll funktionieren, aber anscheinend haben sie so ausgesehen. Und die Eva, ist das ihr Wunsch gewesen? Und sie nimmt. Die Lügen der Schlange stimulieren verkehrte Wünsche in der Eva, die nachher zum Zerbruch führen. Und nochmal, ich glaube, das ist irgendwo die Herausforderung an Lügen. Die Lügen von der Schlange waren so gut gewesen. Sie sind nämlich eben, die haben etwas mit den Worten zu tun gehabt. Das war nicht einfach irgendeine Geschichte gewesen. Die waren so gut gewesen, die Lügen, dass sie wie Worte ausgesehen haben. Zum Beispiel hat sie ja gesagt, die Schlange hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst. Und tatsächlich, wenn man die Geschichte weiterliest, Adam und Eva sind nicht gerade tot umgekehrt, wo sie von dieser Frucht gegessen haben. Aber etwas anderes ist zerbrochen. Die Beziehung zu Gott ist in dem Moment fast gestorben, weil das Vertrauen weg war. Oder dann sagt sie, ja, ihr werdet sein wie Gott. Ja, leset einmal Psalm 8. Dort heisst es, Menschen sind wenig geringer gemacht als Gott. Und trotzdem war es eine Lüge vom Teufel. Also die guten Lügen sind die, die immer auch viel Wort enthalten. Und wir können das auch in unserem Leben überlegen. Was gibt es auch in unserem Leben so für Lügen, die viel Wort enthalten? Zum Beispiel die Aussage, hey, ich darf mir auch mal etwas gönnen. Ja, natürlich darfst du dir mal etwas gönnen. Natürlich sollst du auf dich achten und auf deinen Körper. Aber vielleicht ist es nicht so gut, wenn wir uns Substanzen oder Menschen gönnen, die etwas Schlechtes mit unserem Körper machen. Oder schlechte Konsequenzen haben. Oder denken wir an die Aussage, ja, ich bin vielleicht nicht liebenswert. Ja, auch ich habe Seiten an mir, die nicht sehr liebenswert sind. Aber das heisst wegen dem, und trotzdem ist es eine Lüge. Als Mensch bin ich trotzdem liebenswert. Und wenn du das Gefühl hast, ich gehöre ja schon zum alten Eisen, weil ich schon ein bisschen älter bin. Ja, das stimmt, du bist schon ein bisschen älter, aber wegen dem gehörst du noch nicht zum alten Eisen. Also versteht ihr, gute Lügen haben immer ganz viel oder auf jeden Fall ein Körnchen Worte drin. Aber es sind trotzdem Lügen. Die Frage ist jetzt, was können wir denn machen gegen so Lügen, gegen so trügerische Ideen? Was ist denn das Gegenmittel? Und ich habe es gesagt, die erste Taktik war, dass Eva irgendwie allein war. Und darum das erste Gegenmittel gegen die Lügen in unserem Leben ist Gemeinschaft. Gemeinschaft ist das erste Gegenmittel. In Gemeinschaft sind wir weniger anfällig auf trügerische Ideen vom Bösen. Wir sind weniger anfällig auf Lügen über uns und über die Welt. Wir haben Menschen um uns herum, wo uns die Worte von Gott und die Worte und die Weisheit und die Worte von Gott können in unser Leben hineinreden und vorleben. Darum ist die Idee von Kirche so wichtig. Darum ist Kirche so wichtig, dass wir eben eine Gemeinschaft sind, wo uns immer wieder an die Worte von Gott erinnern können, immer wieder zusammenkommen, um über die Worte und Worte von Gott nachzudenken. Dass wir Menschen haben in unserem Umfeld, die dann, wenn wir irgendwann eine Lüge aufsitzen, uns daran erinnern können, dass es aber noch ein Wort gibt von Gott und eine Weisheit von Gott. Darum ist es so wichtig, dass wir regelmässig in den Gottesdienst kommen. Nicht nur einfach, dass wir da Gott anbeten und singen und einander sehen, sondern dass wir der Lüge in unserem Leben auf die Schliche kommen können. Und dass wir uns immer wieder die Worte von Gott in unser Leben hineinreden lassen. Durch eine Predigt, durch Lieder, durch Gemeinschaft miteinander. Und darum brauchen wir auch die kleinere Form von Gemeinschaft, nicht nur Gottesdienste. Und darum legen wir Wert darauf, hier in der Lenzkirche, dass wir auch sagen, wir brauchen Kleingruppen. Orte, wo wir uns auch unter der Woche sehen. Orte, wo wir darüber reden können, wie dass wir unterwegs sind auf dem Weg von Jesus. Was die Herausforderungen sind, dass wir miteinander beten können, dass wir Entscheidungen treffen miteinander, dass wir mutige Schritte machen können. Das brauchen wir. Wir brauchen die Gemeinschaft, weil eine Taktik vom Bösen ist, uns einsam und allein zu machen. Und das zweite Gegenmittel ist die Worte selber. Wenn, ich weiss, das Wort ist ein bisschen, soll ich sagen, ist ein bisschen gross und wir haben vielleicht ein bisschen Mühe, uns etwas darunter zu verstehen. Ich sage es mal so, wenn Lügen Ideen sind, die nicht mit Gottes Realität und Weisheit übereinstimmen, dann ist das Wort das, was mit Gottes Realität und Weisheit übereinstimmt. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder schauen, was in unseren Gedanken ist. Ich habe gesagt, der Kampf fängt zuerst in unseren Gedanken an. Und es ist nicht egal, was wir für Gedanken wälzen, den ganzen Tag durch und in der Nacht und wenn auch immer. Es ist wichtig, dass wir die Worte und das Wort Gottes auch in unseren Kopf hineinbringen, auch in unsere Gedanken hineinbringen. Und die Worte, ich denke, die fängt an mit einer Entscheidung. Die fängt damit an, dass wir sagen, ja, wir wollen dem Weg von Jesus folgen. Und das haben wahrscheinlich die allermeisten hier innen, die hier zulassen, schon mal gemacht. Aber es gibt auch ein äusseres Symbol für die Entscheidung, nämlich Taufe. Und wenn du dir sagst, ja, ich glaube, es wäre ein Moment für mich, mich taufen zu lassen, dann haben wir die Möglichkeit, am 8. September, in ein paar Wochen, in 3 Wochen, dass wir eine Taufe haben. Und das ist eine Art, zum bezeugen, ja, ich will dieser Wort, dieser Realität und Weisheit von Gott Raum geben in meinem Leben. Und dann kommt da auch noch die Bibel ins Spiel, bei dem Gegenmittel der Wort. Ich bin sicher, wir alle haben die Bibel daheim und wir lesen vielleicht auch ab und zu drin. Aber es reicht nicht, wenn wir nur ungefähr wissen, was in dieser Bibel steht und ungefähr wissen, dass der Mose geht und Abraham und der David hat auch noch krasse Sachen mit dem Goliath dargestellt und irgendwann ist dann Jesus gekommen, der hat auch schöne Wunder gemacht. Das reicht nicht. Weil die Bibel ist voll von Wort Gottes. Und die müssen wir in unsere Gedanken hineinbekommen, die müssen wir in unser Denken hineinkriegen. Und das machen wir auch unter anderem, indem wir sie meditieren und lernen. Ich habe hier in meinen Ferien lange überlegt, ja, was soll ich eigentlich so lesen? Also natürlich viele Bücher dabei gehabt, aber ich habe gedacht, ich werde mich intensiv mit dem Psalm 23 beschäftigen. Und ich habe den sehr oft meditiert und gelesen in diesen Wochen. Auch Bergpredigt habe ich gedacht, ich werde mal anfangen, ein bisschen auswendig können. Frage mich nicht ab, ich bin noch nie. Und dann ist etwas Interessantes passiert, seit ich zurück bin. Der Psalm 23 und vor allem der erste Vers, der kommt mir dauernd in den Sinn. In der Basisbibel heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Das ist Wort Gottes. Und versteht ihr, in diesem Moment, wo ich wieder denke, oh, es fehlt mir Zeit und Ressourcen und Kraft und wo mich irgendwie der Alltag gerade wieder ein bisschen übermannen nach unseren Ferien, habe ich einfach gesagt, mir fehlt es an nichts. Nicht, weil ich so ein Wahnsinnsheld bin und wahnsinnig gut bin und jetzt einfach alles in mir habe, was ich brauche, sondern weil Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, die glücklichste Person im ganzen Universum und dem, wo alle Ressourcen auf dieser Welt gegeben sind, weil der an meiner Seite ist. Weil der mein Hirt ist. Darum fehlt mir nichts. Versteht ihr, wie das funktioniert? Wir müssen anfangen, Wort von Gott in unseren Kopf bekommen, in unsere Gedanken bekommen, weil dort sind Kämpfe. Dort fangen die Lügen an. Und dort müssen wir diesen trügerischen Ideen die Worte von Gott entgegenheben. Und über das werden wir am nächsten Sonntag dann noch mehr reden. Ich werde zum Schluss kommen und ich habe am Anfang gesagt, dass Lügen kurze Beine haben. Aber meine Erfahrung ist, dass sie einen langen Schnauf haben. Es kann gut sein, dass du ganz genau weißt, was du für Lügen in deinem Leben immer wieder mit zu kämpfen hast. Und du sagst immer wieder, das ist eine Lüge und ich glaube das nicht. Und ich weiß, dass Gott es gut meint und was auch immer. Aber die Lügen kommen und kommen immer wieder. Und ich werde dir einfach heute Morgen sagen, schau, das ist normal. Solange wir in dieser Welt noch leben, solange noch nicht die neue Schöpfung von Gott vollendet wurde, ist es ein Kampf in dieser Welt. Und in der Geschichte vom Sündenfall sagt Gott am Schluss zu der Schlange. Mit dem Vers werde ich abschliessen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Gott sagt, es ist Feindschaft in dieser Welt. Es ist Kampf in dieser Welt. Und das fängt an in unseren Gedanken, das fängt an dort, wo wir den Lügen vom Teufel glauben. Dort, wo sie nachher verstärkt werden durch unsere Wünsche. Und wo sie nochmal durch die Welt auch verstärkt werden. Aber die Hoffnung, die gute Nachricht ist in dem Vers drin. Viele gehen davon aus, dass das ein Hinweis ist auf Jesus. Weil Jesus der ist, der am Kreuz das Böse besiegt hat. Wo der Kopf von der Schlange zertreten hat. Wo die Worte über die Lüge gesiegt hat. Wo das Gute über das Böse gesiegt hat. Und das ist dort, wo wir unsere Hoffnung davon holen können. Und wo wir für unser Leben anfangen zu schauen und sehen, was da vielleicht für Lügen herum sind. Und ich möchte dich einfach ermutigen heute Morgen, wenn du von so Lügen weisst in deinem Leben, die vielleicht auch immer wieder kommen, dann wird es nachher auch Leute haben hinten, die gerne für dich beten. Esther und Isabel sind dort. Vielleicht ist es gut, dass jemandem wieder einfach wird sagen, schau, das ist eine Lüge, die ich damit zu kämpfen habe im Leben. Das ist eine Idee, die ich immer wieder damit zu knagen habe. Und dann einfach auch für da beten. Du kannst es auch für dich allein machen, du kannst es vielleicht auch mit dem Sitznachbarn machen. Aber lasst uns der Liebe, der Worte, dem Licht von Gott gerade heute neu Raum geben in unseren Herzen. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du weißt um die Kämpfe, die wir vielleicht immer wieder haben, um die Herausforderungen, die wir drinstehen. Du weißt, was wir für Lügen, für Ideen in unseren Gedanken haben, die nicht von dir sind. Und danke, Jesus, dass du uns für das nicht verurteilst, weil wir leben in einer Zeit, wo die Kämpfe da sind, wo die Feindschaft da ist. Und ich bitte dich jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du mit deinem Licht, dass du mit deiner Wort, dass du mit deinen Wort in unsere Herzen, in unsere Gedanken hineinredest. Dass wir dürfen wissen, dass wir dürfen erleben, was du meinst, was du sagst über unser Leben, was du denkst. Und das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.